Das war ein spannender Moment gestern im ZDF-Interview des Bundeskanzlers. Olaf Scholz wurde gefragt, wann er denn nun in die Ukraine reist. Immerhin könnte er ja was anbieten, im Gegensatz zu einigen anderen Politikern, die sich jetzt nach Kiew aufmachen. Gregor Gysi von der Linken, bald wohl auch Friedrich Merz, der Oppositionsführer. Aber Scholz hat klar gesagt, nein, ich reise nicht. Weiterhin nicht, weil die Ukraine den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor 3 Wochen nicht hatte sehen wollen. So geht's nicht, hat Scholz gestern gesagt.
Das kann man nicht machen. Und es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
Ein weiter verschnupfter Olaf Scholz also im ZDF. Und dazu ist Michael Roth, SPD-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, jetzt mir zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen, Frau Ulrich. Grüße nach Berlin und Brandenburg.
Ja, danke. André Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland, der hat Scholz daraufhin eine beleidigte Leberwurst genannt. Ist er das?
Zu reisen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und wir sollten die Entscheidung des Bundeskanzlers jetzt auch respektieren. Die Entscheidung trägt sicherlich auch der Enttäuschung in unserer Bevölkerung Rechnung, nachdem der Besuch des Bundespräsidenten ja abgesagt wurde. Und der Besuch des Bundeskanzlers wäre ja vor allem auch ein Zeichen der Solidarität. Und das muss natürlich auch einer inneren Überzeugung entsprechen. Und da finde ich den Druck, den permanenten Druck von außen, ziemlich kontraproduktiv, weil die Geste auch dann an Überzeugungskraft zu verlieren droht. Ich finde, wir sollten uns nicht ständig festbeißen an dieser einen Frage, sondern das jetzt respektieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in absehbarer Zeit auch herausragende Mitglieder der Bundesregierung eine Reise in die Ukraine antreten werden, sofern das gewünscht ist.
Annalena Baerbock hat das ja für sich schon entschieden, dass sie fahren will. Und sie selbst, sie waren ja auch schon vor über 3 Wochen zusammen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Anton Hofreiter von den Grünen dort. Sie waren in Lviv, damals war es in Kiew noch zu gefährlich. Aber auch wenn Sie sagen, das ist eine persönliche Sache, bei Olaf Scholz hätte es erstens Signalwirkung. Und man kann ja auch immer sagen, es ist wichtig, sich vor Ort ein Bild zu machen.
Noch einmal, das muss jeder selbst entscheiden. Und es hat ja auch bei unserer Reise eine Kontroverse gegeben. Die hat uns aber nicht davon abgehalten, diese Reise anzutreten. Es war uns ein wichtiges Zeichen, vor allem auch, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern dass auch der Bundestag Verantwortung trägt. Und wir sind ja auch mit Unterstützung und mit Genehmigung der Bundestagspräsidentin gereist. Und ich will mal daran erinnern, dass es zu der damaligen Zeit auch noch viele Fragezeichen gegenüber Deutschland gab. Der Beschluss des Bundestages, den wir in der letzten Woche gefasst haben, der ja ein klares Signal der Solidarität auch im Hinblick auf die militärische Unterstützung der Ukraine gesetzt hat, war ja damals noch nicht mal in Arbeit. Und insofern haben wir jetzt ein breites Bündnis, nicht nur in der Bundesregierung, die steht da geschlossen an der Seite der Ukraine, sondern vor allem auch der Bundestag und die Opposition spielt ja auch eine Rolle. Sie hat dem Antrag ja auch zugestimmt, aus guten Gründen.
Olaf Scholz hat gestern im ZDF-Interview auch noch mal klargemacht, dass Wladimir Putin nicht damit durchkommen dürfe, Grenzen in Europa mit Gewalt zu verschieben. Aber Russland hat ja jetzt schon eine Rückgabe von Cherson am Schwarzen Meer, einer großen Stadt dort, ausgeschlossen, will auch den Rubel dort als Zahlungsmittel einführen. Wie wollen Sie das denn verhindern, dass tatsächlich diese Grenzen so verschoben sind?
Gerade deshalb ist die Geschlossenheit und Entschlossenheit des Westens, der NATO, der Europäischen Union gegenüber der Ukraine so wichtig. Wir erleben hier ja nicht nur einen furchtbaren Angriff, einen furchtbaren Krieg mit gegen die Ukraine, sondern wir erleben hier auch einen Krieg gegen unsere Werte Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Und es gehörte zur Sicherheits- und Friedensordnung in Europa, dass Grenzen unantastbar sind und dass Gewalt gegenüber anderen Staaten niemals angedroht und angewendet werden darf. Und mit all dem hat Putin gebrochen. Er will im Prinzip eine krude Mischung aus Imperialismus, Kolonialismus und Nationalismus in Europa, im Osten Europas zur herrschenden Position machen. Und da müssen wir ein klares Stoppschild aufstellen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Ukraine diesen Krieg übersteht als ein freies und souveränes Land. Und ich unterstütze die Ukraine ausdrücklich in ihrer Forderung, dass das auch die territoriale Integrität ihres Landes umfasst. Und wenn ich dann immer wieder höre, wir brauchen einen Waffenstillstand, dann ist das richtig. Aber ein Waffenstillstand, ohne dass sich die russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine zurückziehen, ist wenig sinnvoll, weil dann hätte Putin endlich die Atempause, die er braucht. Denn dieser Krieg läuft ja nun seit 2 Monaten wirklich nicht nach Putins Plänen. Alle meinten ja, diese übermächtige Armee schafft es innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen, das Land komplett zu überrennen und zu erobern. Und das ist glücklicherweise nicht der Fall, weil die Ukraine wehrhaft ist.
Herr Roth, ganz kurz noch. Heute könnte ja die EU ein neues Sanktionspaket beschließen, inklusive Ölembargo, was auch Deutschland schon mal doch noch ganz schön hart trifft. Muss das trotzdem sein?
Ja, es ist so, dass Putin mit den Öleinnahmen seine Herrschaft am stärksten stabilisiert. Das sind die größten Einnahmen, die er hat. Ich habe den Eindruck, dass unsere Bundesregierung und dass auch der Bundeswirtschaftsminister das gut geplant hat und wir jetzt auch auf die Öllieferungen aus Russland verzichten können. Das heißt, es ist für uns in Deutschland und für unsere Partner in der EU beherrschbar. Aber ich finde, wir sollten dieses klare Signal setzen, aber wir sollten es so setzen, dass am Ende es auch richtig schmerzhaft ist für Putin. Und was ich auch anrege, ist, wir brauchen auch eine internationale Allianz für Energie- und Klimaschutzpartnerschaft. Denn es wäre wenig sinnvoll, wenn das Öl, was nicht mehr in die EU fließt, dann in andere Staaten der Welt fließt. Und wenn dann die Ölpreise noch steigen, droht Putin möglicherweise noch mehr einzunehmen. Und deswegen sollten wir jetzt ganz intensiv auf der internationalen Ebene Bündnisse schmieden mit Partnern, die genauso wie wir auf Klimaschutz setzen, die auf erneuerbare Energie setzen. Da haben wir in Deutschland und der EU eine ganze Menge beizutragen, damit wir irgendwann auch weltweit sagen können, das russische Öl, an dem Blut klebt, das ist für uns verzichtbar.
Danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Ulrich.
Michael Roth, der ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag von der SPD.
Mehr als 2 Monate dauert er nun schon an, der Krieg in der Ukraine. Auf Befehl von Präsident Putin sind russische Truppen in das Nachbarland einmarschiert. Millionen von Menschen auf der Flucht, viele haben es aber auch nicht geschafft, sind Opfer der Angriffe geworden. In Deutschland hatte dies zur Folge, dass politisch deutlich umgesteuert wurde. Vor diesem Krieg galt ja keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Inzwischen werden Waffen an die Ukraine geliefert und auch die Entscheidung für schweres Gerät ist mit deutlicher Mehrheit des Bundestages gefallen. In der vergangenen Woche gab es einen offenen Brief von Intellektuellen und Künstlern an Kanzler Olaf Scholz. Sie befürworten seine Besonnenheit und warnen vor einem dritten Weltkrieg. Was kann, was darf Deutschland in dieser Situation tun oder eben auch nicht? Darüber wird heftig diskutiert. Und wir wollen darüber sprechen. Ich freue mich, dass wir es möglich machen können mit Julian Nieder-Rümelin, Philosoph, Politikwissenschaftler, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Einen schönen guten Tag Ihnen.
Ja, guten Tag. Ich spreche hier natürlich nicht als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Der hat sich mit der Frage überhaupt nicht beschäftigt.
Das ist korrekt. Sie gehörten nicht zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefes, haben sich aber angeschlossen. Erklären Sie uns, sagen Sie uns, warum.
Ja, ich glaube, der Tenor stimmt. Es ist ja so, dass die Bundesregierung, zumal Olaf Scholz, immer deutlich gemacht haben, wir stehen auf der Seite der Ukraine. Die Ukraine führt einen Verteidigungskrieg. Die Ukraine hat Russland nicht angegriffen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist auch legitim, die Ukraine dabei zu unterstützen, auch mit Waffen. Aber wir wollen keine Eskalation des Krieges zu einem möglicherweise Weltkrieg oder Nuklearkrieg. Wir haben es hier mit der zweiten großen Nuklearmacht der Welt, mit Russland zu tun. Russland und die USA sind die zwei großen Nuklearmächte von gleichem militärischem Gewicht. Und auch der Ukraine wäre nicht geholfen, wenn eine Eskalation jetzt erfolgt. Und deswegen muss jeder Schritt, der hier ergriffen wird, sehr sorgfältig bedacht werden. Und unsere Sorge, die Sorge derjenigen, die diese Petition unterstützen, ist, dass durch einen öffentlichen Meinungsdruck die Politik zu unbedachteren Agieren gezwungen wird oder sich gezwungen fühlt. Und dem soll dieser Brief entgegenwirken.
Wir haben jahrzehntelang im Kalten Krieg gelebt, Ost-West, auch mit der nuklearen Bedrohung. Beide Seiten war klar, wenn der Knopf gedrückt würde, dann wäre es für beide das Ende. Was hat sich daran geändert?
Ja, ich hoffe, daran hat sich noch nichts geändert. Aber die Rhetorik mancher, die klingt nun doch ganz anders als in diesen Jahrzehnten des Kalten Krieges. Da gab es ja auch immer noch heiße Kriege. Es gab den Vietnamkrieg, es gab Auseinandersetzungen in Südamerika und in Afrika, in deren Hintergrund die beiden Supermächte agierten, die diese Kriege unterstützten von der einen oder anderen Seite. Aber es wurde sehr sorgfältig, vor allem nach der Erfahrung 1962, Kuba-Krise, da wollte die Sowjetunion auf Kuba Raketen stationieren, also kurz vor der US-amerikanischen Grenze. Und John F. Kennedy hat darauf reagiert und gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Das sah fast nach einem möglichen Nuklearkrieg aus. Ich erinnere mich als Kind noch an die Panik und Hamsterkäufe und so weiter. Und seitdem wusste man, man muss alles vermeiden, was eine solche Situation erneut heraufbeschwört. Und hat deswegen sehr sorgfältig jede Konflikteskalation zu einem möglichen direkten Auseinandersetzung zwischen den Nuklearmächten vermieden. Und diese Lehre, die ist jetzt nicht obsolet, nur weil jetzt die Sowjetunion nicht mehr existiert und weil sich in vielen Köpfen der jüngeren Generation so das Gefühl breit gemacht hat, ich nenne das westlicher Triumphalismus, wenn der Westen nur will, dann kann er alles. Er kann Regime stürzen, er kann in Afghanistan einmarschieren, er kann in Libyen die Regierung wechseln, er kann im Irak durch einen Krieg das Regime beenden und so weiter. Und viele stellen sich das offenbar ausgesprochen oder unausgesprochen so vor, ja, wenn der Westen, wenn die europäischen Länder nur wollten, könnte man Putin einfach so stoppen. Das ist naiv und hochgefährlich.
Bundeskanzler Olaf Scholz war ja gestern Abend im ZDF zu Gast in der Fragerunde, was nun? Und da hat er dies gesagt.
Das, was ich formuliere, ist ganz bewusst so gesagt, dass ich sage, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Wir müssen zurückweisen, dass jemand im schlimmsten Stil des Imperialismus des 18. und 19. Jahrhunderts sagt, mein Territorium ist nicht groß genug, die Grenzen gefallen mir nicht, die waren früher mal anders, und mit Waffengewalt versucht, das zu ändern.
Olaf Scholz, was sagt denn Julian Niederrömelin?
Ja, das ist ja völlig richtig. Es ist ja schon jetzt erkennbar, dass das, was sich offenbar die russische Führung, Putin, wahrscheinlich vor allem er selbst, aber auch sein Umfeld vorgestellt haben, nämlich dass da eine russischsprachige Minderheit in der Ukraine zujubeln wird, den russischen Eroberern, und dass die Ukraine rasch fallen wird und dass man dann neu verhandeln kann und vielleicht auch die Grenzen entsprechend dauerhaft verschieben kann, dass das so nicht eintritt. Das heißt, im Grunde die wichtigste Botschaft ist schon ausgesprochen. Die Ukraine kann nicht so einfach in Abhängigkeit gebracht werden mit einem militärischen Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist. Und jetzt muss man schauen, dass man möglichst rasch zu Verhandlungen kommt und dass das Zerstörungswerk zu einem Ende kommt.
Wir haben vergangene Woche ja in diesem Programm hier auch mit der Initiatorin des offenen Briefs gesprochen, mit Alice Schwarzer, die immer wieder betont, wie groß doch die Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist, sie in ihrem Kampf unterstützt, aber doch möglichst keine Waffen. Ja, was denn dann?
Also die Vorstellung, dass ausgerechnet die Bundesrepublik, die noch 10 fliegende Hubschrauber hat und nur wenige funktionsfähige Panzer, die durch die Umstellung auf eine internationale Interventionsstreitmacht, das, was sie mal war, nämlich Landesverteidigung, eine der größten konventionellen Armeen der Welt, eingebüßt hat, dass hier die Bundesrepublik nun die Waffen, die sie noch hat, liefern sollte, und zwar möglichst alle, dann steht sie vollständig blank da.
Ja, aber ist das die Frage, die im Moment diskutiert wird, Gerät der Bundeswehr dahin zu liefern, sondern es geht doch schlicht um die Frage, so verstehe ich das Dilemma, tun wir was oder lassen wir es sein?
Also, jetzt wollen wir mal nicht die Tatsachen verfälschen. Es ist Massives getan worden. Russland wird nach Einschätzung von Ökonomen 20% seines Bruttoinlandprodukts durch die Sanktionen verlieren. Russland steht ökonomisch, möglicherweise sozial auch am Abgrund. Russland ist in weiten Bereichen der Welt, das hat die Abstimmung ergeben in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, weitgehend isoliert. 4 Staaten haben sich meines Wissens noch auf die Seite Russlands geschlagen. Das heißt, diese zweite Supermacht, die ohnehin sich in der Defensive fühlte in den letzten Jahrzehnten durch die Osterweiterung der NATO, ist durch diesen Angriffskrieg nun wirklich in eine ganz schwierige Lage geraten. Es hat ja massive Unterstützung, Waffenlieferung, Geld und so weiter gegeben. Es geht jetzt lediglich darum, nicht zu eskalieren, nicht Gründe, und das sagt Olaf Scholz selbst, der wird ja gestärkt durch diesen Brief, es geht darum, nichts zu tun, auch am Ende Unabgestimmtes zu tun aufgrund der neuen bellizistischen Stimmung in Deutschland, das die Eskalation auf die Spitze treibt und möglicherweise dann weitere Länder in Mitleidenschaft zieht und vielleicht zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland führt.
Können Sie denn erkennen, dass es von russischer Seite überhaupt gegenwärtig eine Bereitschaft für Verhandlungen gibt?
Naja, die verhandeln. Und es sah sogar am Anfang so aus, als könnte eine Übereinkunft, man ist natürlich nicht dabei, man weiß nicht, was die jeweiligen Propaganda-Äußerungen bedeuten, aber es wurde von beiden Seiten erstaunlicherweise, obwohl es keinen Waffenstillstand gab, immer betont, man kommt voran in den Verhandlungen. Die Ukraine hatte die Neutralität angeboten bei Garantien von anderen Staaten. Das heißt, das wirklich Bittere ist, dass dieser Augenblick ganz zu Beginn oder auch vor Beginn des Krieges nicht hinreichend genutzt wurde. Und jetzt sieht es fast so aus, als ginge es beiden Seiten darum, vor allem das Gesicht zu wahren und beide Seiten jetzt gegenwärtig an einem Ende dieses Konfliktes noch kein Interesse haben. Und da muss in meinen Augen international jetzt alles getan werden, dass sich das ändert.
Mit Blick auf Waffenlieferungen, ja, nein, und welches Gerät wird in Deutschland ja darüber diskutiert. Ich glaube, sogar im Bundestag, die Juristen beschäftigen sich mit der Frage, ist Deutschland eine Kriegspartei? Ist Deutschland in den Augen von Präsident Putin nicht längst Kriegspartei?
Ja, das ist auch eine sehr billige Ausrede. Manche sagen sogar, wir sind schon längst im Dritten Weltkrieg. Dann muss man auch sich nicht mehr bemühen, den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Das sind ganz schwierige Abwägungsfragen. Und in der internationalen Politik, wenn man zurückschaut, weiß man nie, wie die Dinge sich entwickeln. Natürlich vor dem Ersten Weltkrieg eine interessante Parallele. Da ging es auch um einen lokal begrenzten Konflikt. Der Thronfolger Österreich-Ungarns war von serbischen Nationalisten getötet worden. Und dass das Österreich-Ungarn nicht gefallen hat, lag ja auf der Hand. Und eine Aktion nach der anderen führte dann innerhalb weniger Tage zu einem Weltkriegsszenario. Man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln, aber Scharfmacherei hilft nicht. Also wenn man sich Jean Jaurès damals anschaut, was er dazu gesagt hat vor Beginn des Ersten Weltkrieges, da muss man sagen, er hatte Recht und Tausende hatten Unrecht. Wir müssen alles tun, dass das nicht eskaliert und dass wir zu einer Friedensordnung in Europa kommen. Und das wird schwierig genug.
Wir haben gehört die Einschätzung von Julian Nieder-Rümelin, Philosoph, Politikwissenschaftler. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Zeit und Gespräch und Ihnen noch einen guten Tag.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.